Deutschlandfunk. Der Tag.
Man kann sich ja wahrscheinlich als Spitzenpolitiker oder Politikerin nicht so wirklich aussuchen, mit welchem Satz man in die Geschichte eingehen will oder welches geflügelte Wort man hinterlässt, das auch Jahre oder Jahrzehnte später immer das Erste ist, das allen einfällt. Sowas wie die Rente ist sicher von Norbert Blüm oder von Angela Merkel natürlich dieses Wir schaffen das oder bei Helmut Kohl, da wären es dann vielleicht die blühenden Landschaften in Ostdeutschland. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Christian Lindner einfach diesen Satz nie wieder los wird.
Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Aber der Nachteil an solchen Sätzen, die hängen bleiben, ist natürlich, man kann sie auch perfekt immer wieder aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und bei diesem Satz von Christian Lindner, da stellt sich dann natürlich immer die Frage, wenn das so gilt, ist das, wie er jetzt regiert, dann wirklich besser als nicht regieren? Wenn man sich die FDP-Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen so anguckt, könnte man zumindest die These aufstellen, dass einige Leute das eher nicht so sehen. Schwierige Lage also für die Partei. Man ist in der Regierung, aber verliert bei Wahlen, ist an zwei Koalitionspartner gebunden, die eher aus dem anderen, aus dem linken politischen Spektrum kommen und muss irgendwie diesen Spagat hinkriegen zwischen, guckt mal Leute, was wir Tolles machen in der Regierung, aber auch, nee, dieses ganze linke Zeug, was unsere Koalitionspartner fordern, das finden wir nicht gut, da grenzen wir uns ab. Wie die FDP das lösen will, darum geht es seit heute beim Bundesparteitag der Liberalen und das besprechen wir auch hier im Podcast gleich. Und die allermeisten von Ihnen werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen Post bekommen. Eine Einladung oder Aufforderung zur, wie ich gelesen habe, drittgrößten Wahl in Deutschland nach Bundestags- und Europawahl, nämlich die Sozialwahl. Heute werden die Briefe dafür rausgeschickt. Nur interessiert diese Wahl in der Regel kaum jemanden oder man hört überhaupt wenig bis gar nichts davon, was diese Sozialparlamente, die da gewählt werden, eigentlich so machen. Deswegen fragen wir gleich mal nach, was ist diese Sozialwahl? Ist sie wichtig? Wer steht zur Wahl? Und was entscheiden die Gewählten? Das ist der Tag am 21. April 2023 mit Josephine Schulz. Hi. Ja-Sager mag ja in der Regel niemand so richtig, aber dauerhafte Nein-Sager, die immer alles schlecht reden, das nervt irgendwie auch. Und diese Sorge hat auch Nadine Zaja, Landesvorsitzende der Jungen Liberalen in Niedersachsen.
Wir müssen aufpassen, dass die Verneinungsformel nicht zum Markenkern der FDP wird.
So ein bisschen diesen Ruf hat die FDP in der Ampelregierung allerdings längst. Martin Hagen, Spitzenkandidat der FDP in Bayern, findet vor allem den Grünen in der Ampel Kontra zu geben und sich gegen deren Vorschläge zu stellen, das findet er völlig okay und richtig.
Ich glaube nicht, dass es ein Problem für die FDP ist, wenn sie öffentlich erkennbar im Konflikt mit den Grünen steht, weil FDP und Grüne fundamental unterschiedliche Politikansätze haben.
Aber wenn man sich die Wahlergebnisse der FDP bei den letzten 5 Landtagswahlen anguckt, könnte man auch die These aufstellen, dass die Strategie der FDP in der Ampel bei Wählern eher nicht so gut ankommt. Der Generalsekretär Bijan Cesarei will sich davon aber nicht kirre machen lassen von schlechten Wahlergebnissen und Umfragen.
Wenn man gute Arbeit macht für die Menschen, dann braucht man sich auch über die Umfragewerte keine Gedanken machen.
Dieses Wochenende von heute bis Sonntag können die Liberalen sehr ausführlich diskutieren, wo es hingehen soll mit ihnen, ob sie in der Ampel mehr Ja oder mehr Nein sagen wollen, auf ihrem Parteitag in Berlin. Und ich konnte wiederum das schon durchdiskutieren mit Ann-Kathrin Büsker, unserer FDP-Beobachterin, die auf dem Parteitag vor Ort ist. Und das hört man auch gleich. Da ist es nämlich ein bisschen laut im Hintergrund.
Naja, im Moment ist Aussprache.
Genau, ich habe gerade schon einen kurzen Ton eingespielt von Bijan Cesarei, der sinngemäß gesagt hat, die schlechten Wahlergebnisse und Umfragen, da lassen wir uns gar nicht von beirren. Hauptsache, man macht gute Arbeit. Du hast ja heute Morgen in der Redaktionskonferenz gesagt, es brodelt in der Partei und da würden sich fast so gegensätzliche Lager bilden. Wer brodelt denn da genau jetzt gegen wen?
Ja, im Grunde haben wir das ja schon zu Beginn der Ampelkoalition gesehen, dass es da diejenigen gab, die mit dieser Konstellation überhaupt nicht zufrieden waren und diejenigen, die darin durchaus eine Chance für die Partei gesehen haben. Und ich würde sagen, beide Lager haben sich jetzt nach anderthalb Regierungsjahren durchaus manifestiert. Und diejenigen, die gesagt haben, Ampel ist nichts für uns, die sehen sich halt durch die Wahlergebnisse in den Ländern bestätigt. Die gehen davon aus, dass die FDP durch diese Konstellation als zu links wahrgenommen wird. Dass sozusagen die politische Farbe der Grünen und der SPD auf die FDP abfärbt, weil man eben Kompromisse eingeht als Regierungspartei und auch Dinge mitträgt, die eigentlich nicht so dem Kernklientel der Wählerinnen und Wähler irgendwie genehm sind. Und deshalb gibt es das klare Bedürfnis, sowohl im Bundestag, in der Fraktion bei Abgeordneten, aber eben auch in den Landesverbänden, stärker zu zeigen, nee, also mit diesen Grünen da und mit der SPD haben wir jetzt nicht so viel zu tun. Wir sind immer noch die FDP, das sind unsere Ideen, und eben stärker nochmal auf Abgrenzung zu setzen. Sieht man derzeit auch in der Heizungsdebatte, wo wir ja diese Woche irgendwie einen Gesetzentwurf, einen Kabinettsbeschluss tatsächlich sogar haben darüber und Christian Lindner sofort gesagt hat, nee, da muss der Bundestag aber nochmal nachbessern, obwohl er vorher im Kabinett zugestimmt hat. So richtig auf offener Bühne bricht es nicht raus, aber im Hintergrund passiert da gerade sehr, sehr viel, sehr viele Machtkämpfe tatsächlich auch.
Aber ich frage mich, was wollen denn dann diese Leute, die sich sozusagen sehr an der Ampel stören? Also wollen die raus aus der Regierung oder noch mehr Stunk machen? Weil gerade wenn du den Heizungsstreit ansprichst, eigentlich erfüllt doch die Partei die Erwartungen von denen, die jetzt die Grünen nicht so dolle finden, schon ganz gut. Also sie entschärfen und stoppen ja wirklich vieles, was passiert, ob jetzt bei den Sektorzielen, beim Klimaschutz, bei den E-Fuels.
Ich würde das auch so sehen, dass es am Ende eigentlich sehr gut gelingt, bei vielen Regierungsprojekten FDP-Handschrift umzusetzen. Ich sage nur Verbrennerverbot, wo sie dann auf EU-Ebene doch noch die Kommission dazu bewegt haben, einen entsprechenden Erwägungsgrund, heißt es glaube ich, einzuführen, um E-Fuels möglich zu machen. Ob das dann praktisch umgesetzt wird, ist immer noch die Frage. Also da kommt tatsächlich eine ganze Menge bei rum, zumindest auf dem Papier. Jetzt auch bei der Heizung haben sie Wasserstoff durchgesetzt, aber es schlägt sich halt nicht in Ergebnissen nieder. Also die Umfragewerte, gab heute nochmal eine neueste Umfrage, sieht die FDP eben bei 6%. Es ist wieder um 1 Prozentpunkt runtergegangen. Das heißt, man kriegt zwar was durchgesetzt, aber es schlägt sich eben nicht in Ergebnissen nieder. Und da haben viele in der Partei jetzt Angst, was das eigentlich dann auch für die kommenden Landtagswahlen bedeutet. Bremen im Mai und dann im Oktober eben auch Hessen und Bayern. Und wenn da wieder keine guten Ergebnisse kommen, dann geht es halt auch langsam echt an die Substanz der Partei. Da geht es nicht nur um Macht, da geht es um Wahrnehmung, da geht es um Geld, da geht es um Einfluss. Und 2025 möchte die FDP schon gerne auch insofern wiedergewählt werden, dass sie wieder den Einzug in den Bundestag schaffen möchte. Also da sind einfach die Ängste groß.
Christian Lindner hat ja heute schon geredet. Wie hat er sich denn in dieser ganzen Frage positioniert? Was hat er nach vorne gestellt?
Oh, puh. Er hat viel geredet und lange geredet auf jeden Fall. Ich glaube, es waren am Ende fast 1,5 Stunden.
Oha.
Und es war wieder so ein Ritt über die Dörfer, wo alles im Grunde untergekommen ist. Was auch daran liegt, dass er natürlich immer in so einer Doppelrolle da vorne steht. Nämlich einerseits als Regierungsmitglied, als Finanzminister. Und entsprechend ist er auch eingestiegen mit seiner letzten Auslandsreise, als er in Washington war, in Sachen Banken unterwegs war. Und dann ging es wirklich um alles und nichts. Es ging um den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg. Es ging um das Verhältnis zur Volksrepublik China. Es ging um unterschiedliche Lebensstile. Es ging um Steuern. Es ging um die Aktienrente. Es ging um Migration. Es ging um die Kindergruppe. Also wirklich, der Ritt über die Dörfer, wie ich schon sagte. Was ich interessant fand, er hat nicht die Grünen irgendwie krass angegriffen oder so.
Aber die Lastenradfahrer, habe ich gehört.
Genau. Er hat Projekte, die als grün identifiziert werden, nicht angegriffen, aber schon in den Fokus genommen. Er hat dieses Bild aufgemalt. Ich muss mal ganz kurz in meine Notizen tatsächlich hier reingucken, wie er das formuliert hat. Wo steht es denn? Das Leben mit Verbrennungsmotor im Thüringer Wald ist nicht schlechter als das Leben mit Lastenrad im Prenzlauer Berg. Es sind schlecht Lebensentscheidungen, die beiderseits Respekt verdienen. Also so das Bild von Freiheit transportiert im Sinne von, wir als FDP wollen den Menschen nicht vorschreiben, wie sie leben, sondern wir wollen den Menschen die Entscheidung, wie sie leben wollen, möglich machen. Spielt natürlich an auf eine Verkehrspolitik, wo die Grünen ja eine Verkehrswende wollen. Das heißt, wo weniger Menschen mit dem Auto fahren sollen und im städtischen Bereich eben verstärkt auch mit sowas wie dem Lastenfahrrad oder dem ÖPNV. Und die FDP auf der anderen Seite möchte tendenziell eher eine Antriebswende. Das heißt, sie setzen immer noch sehr stark auf die individuelle Mobilität, also weiterhin das Auto, nur wollen das eben klimaneutral machen, beispielsweise mit E-Fuels oder mit E-Mobilität.
Jetzt hast du gesagt, auf offener Bühne bricht dieses Gegrummel jetzt da noch nicht so durch beim Parteitag, aber hinter den Kulissen schon, da gibt es auch so ein bisschen Machtkämpfe. Jetzt wird ja heute auch wieder gewählt, das liegt zeitlich so ein bisschen ungünstig für unseren Podcast. Müssen wir mal gucken, ob wir die Ergebnisse dann hier noch reinkriegen. Aber da steht Christian...
Ich prognostiziere Nein, okay, weil die Verzögerung hier auch enorm ist.
Na gut, dann liefern wir die nach. Aber Christian Lindner stellt sich ja zur Wiederwahl als Parteichef. Wie steht es denn da um ihn? Also machen die Liberalen auch ihn dafür verantwortlich, dass es jetzt in Wahlen und Umfragen nicht so dolle läuft? Oder ist er da immer noch der unangefochtene Heilsbringer?
Total unangefochten, was sich aber natürlich auch durch die Geschichte der Partei erklärt. 2013 aus dem Bundestag geflogen und Christian Lindner hat dann den Parteivorsitz übernommen. Heißt auch, dass er in diesem Jahr 10 Jahre an der Spitze der FDP steht. Er hat die Partei durch wirklich enorme Arbeit struktureller Art und viel Engagement zurückgebracht in den Deutschen Bundestag 2017 und dann eben 2021 in die Bundesregierung. Das ist eine enorme Leistung. Auch in den Ländern in der Zwischenzeit teilweise wirklich gute Ergebnisse erzielt. Als er 2017 in Nordrhein-Westfalen Spitzenkandidat war, haben die da ein wahnsinnig gutes Ergebnis auch abgeliefert. Und dafür ist die Partei total dankbar. Zur Wahrheit gehört aber auch, sie hat keine Alternative. Es gibt zwar Köpfe innerhalb der Partei, die das machen könnten, aber davon müsste halt einer ihn mal, ja was, herausfordern. Von selber, das hat er heute auch in seiner Rede deutlich gemacht, wird er jetzt erstmal nicht gehen. Er hat noch was vor mit der Partei, will noch was umsetzen, hat eine Idee. Ja, und es ist ein bisschen unvorstellbar, dass irgendwer tatsächlich diese heilige Kuh Christian Lindner angreifen würde. Man würde sich ja da quasi zum Königsmörder machen wollen. Das ist im Moment absolut aussichtslos, weil der Rückhalt für Christian Lindner eben so groß ist. Ich bin sehr gespannt später auf das Ergebnis. Wir reichen das vielleicht einfach am Montag dann im Politik-Podcast nochmal nach, wenn Gudula, die auch mit mir hier beim Parteitag ist, und ich dann nochmal in die Details auch der Anträge einsteigen. Also keine Sorge, dass die Leute werden
so machen wir das.
Davon erfahren.
Weil wir gerade beim Personal sind, vielleicht bleiben wir da mal noch mal eine ganz kleine Sekunde. Sind da sonst irgendwelche spannenden Entscheidungen zu erwarten? Also ich denke jetzt nur gerade an Wolfgang Kubicki als stellvertretender Vorsitzender, der in letzter Zeit ja immer schon mal so Sachen rausgehauen hat, irgendwie Vergleich von Robert Habeck mit Putin, wo viele wahrscheinlich auch aus der eigenen Partei sich dachten, schwierig.
Ja, das fanden viele tatsächlich richtig blöd. Franziska Brandmann, die Vorsitzende der Jungen Liberalen, hat ihn dafür ja tatsächlich auch sehr stark kritisiert. Dafür wiederum wurde sie auch parteiintern von einigen kritisiert. Wie kannst du denn Wolfgang Kubicki, unseren guten Kubicki, für sowas angreifen? Das geht doch nicht. Ja, also Wolfgang Kubicki ist so eine Person, die halt polarisiert. Christian Lindner ja im Grunde in der Bevölkerung auch. Aber Kubicki ist wichtig für die Partei, weil er eben auch ein gewisses Wählerklientel anspricht, was die Partei tatsächlich braucht. Und er hat viele Unterstützerinnen und Unterstützer in dieser Partei. Insofern ist aus meiner Sicht völlig, also der wird wiedergewählt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Interessant wird dann, wie das Ergebnis ausfallen wird. Und vielleicht kann man auch in diesen Ergebnissen für die stellvertretenden Bundesvorsitzenden was erkennen. Weil wir haben ja eingangs gesprochen über diese Lager. Und wenn man will, kann man an der Spitze der Partei Personen mit diesen Lagern identifizieren. Kubicki eher die Anti-Ampel-Fraktion und Johannes Vogel eher die Pro-Ampel-Fraktion. Wollen wir vielleicht kurz auch noch, weil wir jetzt nur über Männer gesprochen haben, auch über die Frauen?
Bitte. Ich dachte, es gibt gar keine, außer Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Nein, es gibt sehr, sehr viele. Genau, Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird jetzt ja Spitzenkandidatin für die Europawahl. Auch total wichtig, damit 2024 direkt vor der Bundestagswahl irgendwie ein positives Ergebnis mal bei Wahlen rauskommt für die FDP. Also eine total bekannte Stimme, ein total bekanntes Gesicht geht jetzt für die Partei nach Brüssel, weil Nicola Beer, die bisher in Brüssel für die FDP an der Spitze stand, die geht zur Europäischen Investitionsbank, heißt es, glaube ich. Das heißt, es wird auch ein weiterer Posten an der Parteispitze frei, nämlich der dritte Stellvertreterposten. Da werden also Wolfgang Kubicki, Johannes Vogel und künftig Bettina Stark-Watzinger übernehmen. Also die Bildungs- und Forschungsministerin, die wird entsprechend auf diesen Posten gewählt. Ich glaube, auf die unteren Ebenen steigen wir jetzt nicht weiter ein. Ich will aber doch noch hinzufügen, In Sachen Mitglieder ist die Partei ja weiblich nicht gut aufgestellt. Knapp 80% der Mitglieder sind männlich und unter den neuen Mitgliedern sind vor allem junge Männer. Aber im Vorstand, da sieht das inzwischen sehr, sehr gut aus. Da sind es über 40% weibliche Mitglieder und damit versucht die Partei natürlich auch ein Signal zu senden, ja, an Nachrückende, an Neumitglieder, hey, wir haben auch Frauen, kommt, hey, wir haben auch Frauen, wählt uns. Das ist auch eine Mobilisierungsfrage tatsächlich für die FDP, diese Frauenfrage. Sowas wie eine Quote ist aber weiterhin vollkommen unmöglich. Es gibt hier Anträge, die sich damit beschäftigen werden, wie man mehr Frauen in die Partei holen kann, man wählbarer werden kann für Frauen, aber so eine richtig hundertprozentig gute Idee hat man da nicht.
Dann lass uns noch mal kurz auf die Inhalte gucken. Worauf will die FDP jetzt inhaltlich setzen? Mit welchen eigenen Ideen will sie sich profilieren? Ich habe gesehen, der Leitantrag geht ja sehr stark auf die klassischen Themen. Wettbewerb, Steuerentlastung, Marktliberalismus. Bleibt da die FDP quasi bei ihren ganz typischen Themen und Forderungen?
Ja, schon ziemlich. Und ich musste bei dem Titel ein bisschen schmunzeln, weil ja zuletzt viele der Partei vorgeworfen haben, dass sie so dagegen Partei ist. Deshalb hat man den Leitantrag übertitelt mit Ja zu mehr Wohlstand. Ja. Und im Grunde ist es wirklich so FDP pur. Interessant finde ich, dass man versucht, sich als Partei der Zukunft nochmal darzustellen, also auch einen gewissen Optimismus nach vorne stellen möchte. Das Stichwort Technologieoffenheit spielt da eine große Rolle, haben wir ja auch in den aktuellen politischen Debatten gesehen, sowohl bei der Heizung, sowohl beim Verbrenner. Hier macht man das Thema Kernfusion nochmal groß. Kernkraft, seit jeher ja ein wichtiges Thema für diese Partei, weil es viele gibt, die auch die Atomkraftwerke gerne länger hätten laufen lassen. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren so, obwohl die Partei ja selbst den Atomausstieg mit beschlossen hat.
Jetzt ist ja die FDP bei der Bundestagswahl auch angetreten mit Themen jenseits von Wirtschaft und Finanzpolitik, also jenseits dieses klassischen Markenkerns, auch mit gesellschaftlichem Liberalismus, mehr Freiheit für sexuelle Selbstbestimmung und so weiter. Und da ist ja in, weiß ich nicht, Richtung transsexuellen Gesetz, Abschaffung von Paragraph 219a und so weiter auch einiges passiert. Ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, diese Themen treten immer stärker in den Hintergrund, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, Blick auf die FDP. Nimmst du das auch so wahr? Also spielt das eigentlich keine Rolle mehr, sondern der große Konflikt ist jetzt Energie, Wirtschaft, Steuern?
Ja, also das ist für die Partei immer noch wichtig und das setzt ja beispielsweise Marco Buschmann als Justizminister auch entsprechend um. Und das ist das, was die Ampelkoalition ja im Grunde auch eint, dass man in diesen Fragen eben gut zusammenkommt. Die FDP konzentriert sich aber jetzt eben aufgrund ihrer schwierigen Lage, aufgrund dieser schlechten Wahlergebnisse sehr stark auf so ein Kernklientel an Wählerinnen und Wählern. Und die versuchen sie halt mit ihren klassischen Themen nochmal zu ziehen. Deshalb fokussiert man sich eben stärker auf die Wirtschaftsthemen, auf die Steuerthemen, weil man da auch versucht, den Unterschied herauszustellen, den man beispielsweise zur CDU macht. Die CDU hatte jetzt ja Überlegungen präsentiert zu einer Steuerpolitik, die gegebenenfalls auch höhere Steuern für Besserverdiener ins Spiel bringen könnte. Das hat Christian Lindner hier heute in seiner Rede genutzt, um sich nochmal klar davon abzugrenzen und ganz klar zu machen, nee, also Steuererhöhungen mit der FDP, sowas von gar nicht. Und das ist halt wirklich eine Botschaft, um dieses Kernklientel zu halten, von denen die Partei glaubt, dass auch da ein großer Anteil ist, der die Ampelkoalition nicht so gut findet und die FDP als zu links identifizieren könnte. Und deshalb versucht man eben mit diesen Ur-FDP-Themen nochmal zu sagen, nee Leute, das sind wir, deshalb wählt uns.
Dann lass uns zum Schluss noch mal einen ganz kleinen Vorausblick auf morgen und übermorgen machen, auf den Parteitag. Wo glaubst du, wird es noch mal richtig zur Sache gehen? Wo gibt es Überraschungen? Wo wird es knallen? Bei welchen Themen und Fragen?
Oh, schwierig, schwierig. Es ist ja, also dieser Parteitag ist ja nicht so ein richtiger Inhaltsdiskussionsparteitag, weil eben die Wahlen im Mittelpunkt stehen. Aber trotzdem gibt es natürlich ein richtig dickes Antragsbuch, weil die FDP immer total gerne inhaltlich diskutiert, was ich auch sehr schätze. Hier wird wirklich auch über Halbsätze gestritten und es ist so aus so einer Politik-Nerd-Perspektive wirklich ganz interessant. Ich glaube, das Thema Heizung wird hier nochmal aufkommen und könnte für ein bisschen Zündstoff sorgen, je nachdem, wie stark die Gegenrede da tatsächlich auch ist gegen diejenigen, die das Habeck-Gesetz jetzt richtig schlecht finden. Ob sich da hier jemand auf die Bühne stellt und sagt, im Moment, da ist doch eigentlich auch viel Gutes dabei, vermag ich im Moment noch nicht so ganz abzuschätzen. Ja, und sonst weiß ich gar nicht, ob das so spannend wird. Überraschungsreich. Mal gucken.
Wir haben vor einer Weile eine Mail bekommen von einer Hörerin, die geschrieben hat, sie würde sich freuen, wenn wir mal das Thema Sozialwahl hier im Podcast besprechen, weil sie sich, wie wahrscheinlich viele, viele andere Menschen, als vor einer Weile die erste Ankündigung dazu per Brief kam, gefragt hat, Sollte man da abstimmen? Wofür genau wählt man diese Menschen? Was machen eigentlich diese Sozialparlamente? Ich fand das einen sehr guten Anstoß, weil mir ging es genauso, als ich diesen ersten Brief bekommen habe. Und normalerweise gehe ich wirklich zu jeder Wahl, aber bei dieser Sozialwahl habe ich noch nie mitgemacht, weil ich damit immer gar nichts anfangen konnte. Jetzt Anfang nächster Woche müssten bei den meisten Menschen die Unterlagen zur Wahl eintrudeln. Die wurden nämlich heute verschickt. Rund 52 Millionen Rentner und Krankenversicherte sind wahlberechtigt. Sie können die Selbstverwaltungsgremien der Kranken- und Rentenversicherung wählen. Und damit ist das, zumindest was die Zahl der Wahlberechtigten angeht, die drittgrößte Wahl in Deutschland nach Bundestags- und Europawahl. Theoretisch, aber in der Praxis nimmt eben kaum jemand teil. Die Wahlbeteiligung lag zuletzt bei um die 30%. Stefan Sell ist Professor für Sozialwissenschaften, Sozialpolitik und VWL an der Hochschule Koblenz und er kennt sich sehr gut aus mit allen Fragen rund um Krankenversicherung und Rente. Und deshalb habe ich ihn angerufen zu dem Thema. Hallo Herr Sell.
Ja, hallo Frau Schulz.
Herr Sell, was meinen Sie, warum interessiert diese Wahl so wenig oder läuft so sehr unterm Radar? Ist das, weil sie wirklich einfach nicht besonders relevant ist oder welche Gründe hat das Ihrer Ansicht nach?
Naja, wenn wir berücksichtigen, dass es sich bei der nun erneut alle 6 Jahre stattfindenden Sozialwahlen um die drittgrößte Wahlveranstaltung in Deutschland handelt, nach der Bundestags- und Europawahl, dann muss man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass die sehr niedrige Wahlbeteiligung, aber auch jetzt im Vorlauf das niedrige Interesse, mit Sicherheit vor allem darauf zurückzuführen ist, dass den allermeisten überhaupt nicht bewusst ist, was da gewählt wird, welche Kompetenzen oder Zuständigkeiten das hat. Also die Wahlentscheidung als solches ist bei den meisten mit Sicherheit im nebulösen Raum.
Dann gucken wir doch mal genau darauf. Also was sind diese Sozialparlamente, was sind diese Selbstverwaltungsgremien, die da gewählt werden? Was machen die?
Also ich würde gerne einen ganz weiten Schritt zurückgehen, um die Frage, die berechtigte Frage beantworten zu können. Und ich möchte Sie mitnehmen in das Jahr 1881.
Da gab es die Kaiser. Das ist wirklich ein weiter Schritt.
Ja, aber das zeigt, glaube ich, auf der einen Seite, die Bedeutung, die grundsätzliche Bedeutung, ja, und der tiefe Fall, den wir bis heute erlebt haben. Denn damals gab es diese kaiserliche Botschaft, wo der Bismarck die Sozialversicherung für die Arbeiter eingeführt hat. Erst Kranken- und Invalidenversicherung, dann die Unfallversicherung. Und in dieser Botschaft steht etwas, so ist eben die Sprache damals gewesen. Die haben also gesagt, wir wollen jetzt diese Sozialversicherung einrichten und die sollten einen ganz engen Anschluss an die realen Kräfte des Volkslebens haben. Und deswegen sollen diejenigen, die dort versichert sind, die sollen beteiligt werden über die Selbstverwaltung. Mhm. Und man wollte ganz bewusst die Sozialversicherung, und das ist es bis heute, staatsfern organisieren. Also die sollten in einer Distanz zum Staat sein, die sollten nicht wie eine Behörde organisiert sein. Und dafür brauchte man eine Selbstverwaltung der Versicherten. Und das ist schon wichtig, weil diese Selbstverwaltung, und das hat sie auch heute noch, hat ganz auf dem Papier ganz wichtige Rechte, zum Beispiel der Haushalt, also das Budget des Sozialversicherungsträgers, aber auch die Führungsriege wird gewählt von diesen Gremien. Sie können Satzungsrecht machen, also gestalten, indem, denken Sie an die Krankenversicherung, Wahlleistungen oder bestimmte besondere Tarife auch verabschiedet werden können. Mhm. Und sie vermitteln und sollen auch vermitteln zwischen den Versicherten und dem Sozialversicherungsträger, zum Beispiel bei Widersprüchen, wenn man mit Leistungen auch nicht einverstanden ist. Also eigentlich alles ganz, ganz wichtige Funktionen, auch heute noch.
Aber gerade wenn Sie jetzt gesagt haben, damals war auch die Idee, man wollte die Sozialversicherung staatsfern gestalten und deswegen die Mitbestimmung sichern. Wenn ich jetzt an Krankenversicherung und Rente denke, da denke ich, da ist doch das Allermeiste sowieso gesetzlich vorgegeben. Also die Beiträge bis auf die Zusatzbeiträge, die Leistungen, das ist doch alles sehr stark gesetzlich reglementiert. Trifft das dann heute überhaupt noch so zu? Sie haben jetzt ein paar Bereiche genannt, wo Entscheidungen möglich sind, aber das sind doch relativ kleine Spielräume, oder?
Ja, leider. Mittlerweile, wir müssen zur Kenntnis nehmen, wie Sie es ganz korrekt formuliert haben, dass weitgehend das Leistungsportfolio, ob nun im Krankenversicherungs- oder Rentenversicherungsbereich, gesetzgeberisch vorgegeben ist. Aber es gibt eben diese Teilbereiche, wo die Selbstverwaltung durchaus einen Spielraum hat. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich würde mal sagen, 95 oder mehr Prozent sind vom Gesetzgeber vorgegeben. Und das ist ja auch die Wahrnehmung, oder das erklärt bei einem Teil der Versicherten sicherlich auch das Desinteresse. Beispiel, die Rentenversicherung, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die ja jetzt auch ihre Selbstverwaltung wählen lässt, neu wählen lässt, da hat die zum Beispiel, die Selbstverwalter, die haben gerade jetzt in der Corona-Pandemie durchaus zumindest wichtige Elemente gesetzt. Sie haben zum Beispiel sich ganz stark für Long- und Post-Covid-Reha Meditationsmaßnahmen eingesetzt, die eben noch nirgendwo vorgeschrieben waren. Mhm. Also da hat man den Spielraum zugunsten der Betroffenen genutzt und hat auch Geld für Forschung in diesem Bereich außer der Reihe zur Verfügung gestellt, auf Druck der Selbstverwalter. Aber ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen, was das große Ganze angeht, die allermeisten Leistungen, da ist die Selbstverwaltung eigentlich außen vor und ja auch überflüssig.
Aber wenn Sie sagen, manchmal werden da schon wichtige Entscheidungen getroffen, wie jetzt in dem Fall mit Long- oder Post-Covid, frage ich mich, warum gibt es dann keinen richtigen Wahlkampf oder warum hört man auch zwischendurch von diesen Gremien eigentlich nichts? Also kann auch an mir liegen, aber ich höre von denen nie was über Konflikte beispielsweise, die da auch ausgetragen werden.
Ja, weil diese Konflikte eigentlich gar nicht ausgetragen werden sollen. Ich darf noch mal an die Geschichte erinnern, dass man eine Selbstverwaltung eingerichtet hat, die übrigens von Anfang an im Wesentlichen, und das ist ja bis heute so, im Wesentlichen setzen sich die Mitglieder der Selbstverwaltung aus dem Lager der Arbeitnehmervertreter, also der Gewerkschaften, und auf der anderen Seite der Arbeitgebervertreter zusammen. Im Prinzip ist das dieses deutsche Sozialpartnerschaftsmodell. Mhm. Und das steht explizit drin, auch in den Aufträgen, schon damals und bis heute. Man soll partnerschaftlich zusammenarbeiten. Ich glaube, jetzt ein Punkt ist noch ganz, ganz wichtig, weil wir über die Sozialwahlen reden. Ganz viele Menschen werden jetzt enttäuscht sein, wenn sie denn möglicherweise jetzt durch solche Berichterstatter sagen, okay, dann will ich mal wählen, denn diese 52 Millionen Versicherten in der Renten- und Krankenversicherung ist aber nur ein Teil. Wenn Sie beispielsweise bei der AOK versichert sind oder auch in anderen Versicherungszweigen, dann gibt es sogenannte Friedenswahlen. Bedeutet, die Arbeitgeber und die Versicherten stellen eine Liste jeweils auf und diese Liste gilt als gewählt. Also da wird auf den Wahlvorgang verzichtet. Das wurde schon immer auch durchaus heftig kritisiert, aber das ist so.
Aber bei den Krankenkassen und da, wo gewählt werden kann sozusagen, wo jetzt die Menschen wahrscheinlich Anfang kommender Woche die Briefe bekommen und dann sehen, wer da zur Wahl steht, vielleicht können wir darauf nochmal gucken. Also Sie haben gesagt, es wird in Listen gewählt, nicht einzelne Kandidaten, sondern Listen. Ich habe mal geguckt, die haben dann teilweise so Namen wie Unabhängige Versichertengemeinschaft der Technikerkrankenkasse, wo ich mir persönlich wirklich wenig drunter vorstellen kann. Jetzt haben Sie gesagt, Gewerkschaften sind dabei, Arbeitgeber sind dabei, aber die anderen, was sind das für Listen? Sind die vergleichbar mit Parteien, mit unterschiedlichen Wahlprogrammen beispielsweise?
Also da legen Sie den Finger auf eine weitere Wunde. Wir haben ja bei, immerhin sind es 22 Millionen, die bei den 5 Ersatzkassen wählen dürfen im Krankenkassenbereich. So, und da haben wir auf der einen Seite, wenn da eine Gewerkschaft wie Verdi oder die IG Metall, wenn die kandidieren, da kann sich jeder ja noch was drunter vorstellen. Aha, das ist also die Gewerkschaft. Bei diesen Listen, die Sie angesprochen haben, da wird selbst aus den Reihen der Gewerkschaften immer wieder kritisiert, kritisiert, dass die dann den Namen der Institution in ihrem Namen tragen und eigentlich damit gar nicht klar ist für den Wähler, dass dahinter aber eine ganz bestimmte Liste steht. Nee, das sind dann oftmals Verbände, Vereinigungen von Versicherten im Renten- oder Krankenversicherungsbereich, die sich vor vielen Jahren mal gebildet haben und sich da haben reinwählen lassen. Aber im Prinzip ist das eine Blackbox. Sie können auf die Seiten im Internet der Deutschen Rentenversicherung gucken oder der Krankenkassen. Da stellen die sich ja auch vor, diese Listen. Aber da steht dann eher allgemein, also wir wollen gute Leistungen.
Genau, das habe ich nämlich auch gemacht und genau das habe ich gefunden.
Nee, transparent ist das nicht, wer da wirklich hinter steckt und wer dann für 6 Jahre da möglicherweise dann sitzt.
Von den rund 52 Millionen Wahlberechtigten können dieses Mal auch etwa 22 Millionen online abstimmen. Einige Krankenkassen bieten das an für ihre Mitglieder. Und ich habe gelesen, dass das auch als eine Art Test oder möglicherweise Blaupause gesehen wird für digitale Abstimmung bei anderen Wahlen, also dann vielleicht wirklich politischen Wahlen wie Landtagswahlen oder so. Ist das Ihrer Ansicht nach so? Kann man das als Test oder Blaupause ansehen?
Ja, mit Sicherheit. Und auch das hat eine lange Geschichte, die nur Experten und Eingeweihte kennen. Die Forderung, online wählen zu können, gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das zuständige Bundesarbeitsministerium hat bis zuletzt immer wieder Widerstand geleistet und gesagt, wir müssen das klassisch mit Briefwahl machen. Und es ist schade, wir haben in diesem Jahr tatsächlich zum ersten Mal auch die Möglichkeit, online zu wählen, allerdings nur bei den 5 Ersatzkassen, nicht bei der Rentenversicherung. Das ist schade. Aber positiv gesprochen, es ist ein Einstieg, seit langem wird das gefordert und als Vorbild hier für das Online-Wählen bei der Sozialwahl gilt das kleine Land Estland und man arbeitet auch mit dem Dienstleister zusammen, der die Software für die Online-Wahl in Estland entwickelt hat. Das lässt hoffen, dass das auch diesmal dann bei den Sozialwahlen in Deutschland funktioniert und hoffentlich nicht so ausgeht wie das Hochladen von Abituraufgaben in Nordrhein-Westfalen.
Herr Sell, ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise.
Danke Ihnen.
Was hat es auf sich mit den Sozialwahlen? Sollte man abstimmen oder haben diese Gremien eh nichts zu sagen? Das haben wir versucht zu klären und wie die FDP ihre Rolle in der Ampel sucht. Über den Streik heute bei der Bahn und an Flughäfen hätten wir natürlich auch sprechen können. Haben wir auch kurz überlegt in der Redaktionskonferenz. Aber ich würde mal vorsichtig tippen, das war heute nicht die letzte Gelegenheit. Da steht bestimmt noch einiges an in Sachen Streik in den kommenden Wochen. Ich hoffe, Sie sind heute nicht irgendwo gestrandet, sondern kommen gut nach Hause oder in den Wochenendurlaub jetzt, wo es sich ja zumindest endlich ein bisschen nach Frühling anfühlt. Und wenn Ihnen am Wochenende vielleicht eine Idee kommt, was Sie an diesem Podcast gut finden, doof finden, was fehlt, ob Sie gesiezt oder geduzt werden wollen, ob Sie sich eine Rubrik wünschen oder, dann gerne weiterhin schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Wir sammeln weiterhin Feedback für unsere kleine Podcast-Überarbeitungsklausur, in die wir uns demnächst zurückziehen. Die Redaktion heute hatte Theo Gers. Ich bin Josephine Schulz von uns beiden. Danke fürs Hören und schönes Wochenende.